Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
8 Birdies gelangen Jordan Spieth auf seiner ersten Runde bei der Sony Open auf Hawaii. Doch von der Führung ist er trotzdem ziemlich weit weg. Satte 6 Schläge liegt er nämlich hinten den Spitzenreitern Chris Kirk und Zach Johnson. Die gingen mit einer -7 auf Hawaii vom Platz. Spieth dagegen nur mit einer -1 und damit liegt er trotz 8 Birdies nur auf dem geteilten 65. Platz. Wie kann das sein? Das klären wir jetzt mit unserer Golfexpertin Desiree Wolf und schauen natürlich generell zurück auf den ersten Tag der Sony Open. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Ja, Jordan Spieth, das ist schon irgendwo bei diesem Turnier eine Wundertüte. 2014 hat er hier mal den Cut verpasst. Im letzten Jahr auf der ersten Runde ähnlich gespielt wie auf der Runde in diesem Jahr, zumindest vom Gesamtergebnis her, lag damals aber auch weit zurück, weil Justin Thomas damals so aufdrehte. Und in diesem Jahr, da spielt er eigentlich gut, aber dann kommt er auf seiner Backnine, auf der Frontnine der eigentlichen, an Loch 8. Und was macht er da?
Ja, das ist eine Frage, die man eigentlich gar nicht beantworten möchte. wie jeder ja errechnen kann, wenn er 8 Birdies gespielt hat und mit einer -1 vom Platz geht, dann muss da irgendwie sonst auch noch so ein bisschen was passiert sein. Gut, da waren 2 Bogies auf seinen Frontnine, die Backnine wiederum waren, dann sind es schon mal irgendwie nur noch 6. Und dann war noch ein Birdie auf Loch 4, ein Bogie, entschuldige, dann sind es nur noch -5. Und wo sind dann die anderen 4 Schläge geblieben? Darauf hat sich Jordan Spieth dann auch hinterher nicht ansprechen lassen. Der ist nämlich kommentarlos vom Platz, hat nur Autogramme gegeben und der Presse nicht erzählt. Wie es dazu kam, dass er an Loch 8, also seinem vorletzten Loch, ein absolutes Debakel erlebt hat. Also er hat tatsächlich ein Quadruple Bogey gespielt, also 4 über 4. Das waren ein paar 4, also eine 8. Und hat es geschafft, mit den ersten 4 Schlägen 4-mal einen Baum zu treffen. Also verschiedene natürlich, nicht einen, verschiedene. Also der T-Shirt war natürlich schon irgendwie links, hat dann irgendwie, ist vom Baum runtergefallen. Der nächste war dann auch wieder an einem Zweig, ist nur 50 Yards weit geflogen. Dann hat er nochmal mit dem dritten und mit dem vierten jeweils irgendwie Bäume touchiert. Dann hat er endlich mal den Bunker am Grün damit dann irgendwie erwischt. Und ja, das ist halt natürlich ein Debakel. Und hat dann eine 8 daraus noch gemacht, also aus dem Bunker raus dann noch, bis er letztendlich drin war. Und war zu dem Zeitpunkt dann tatsächlich auf Even Par und hat dann die 9 noch wenigstens so quasi Back-to-Back noch einen Birdie gespielt. Aber es ist natürlich mit seinen 8 Birdies, die er eigentlich hatte, dann mit einer -1 vom Platz zu gehen, ist natürlich wirklich super frustrierend. Und ja, sieht man bei ihm selten, aber wenn er es dann macht, dann hat man den Eindruck, dann macht das mal richtig mit dem, Griff ins Klo, würde ich mal sagen.
Dann macht das richtig, richtig falsch. Aber gut, das ist bei Jordan Spieth. Wir lachen da ein bisschen drüber. Ist natürlich gemein, vor allen Dingen, weil es ihn eben auch so richtig gewurmt hat. Und du hattest es schon gesagt, richtig sich äußern dazu wollte er sich hinterher auch nicht mehr. Ist schweigend vom Platz gegangen. An allen Mikrofonen vorbei. Deutlich redseliger waren dagegen Chris Kirk und Zach Johnson. Die blieben nämlich beide bogeyfrei, kamen am Ende mit einer 63 ins Clubhaus und entsprechend dann auch mit Platz 1, dem geteilten Platz 1, auf dem Leaderboard ausgezeichnet. Gerade bei Chris Kirk, da hat das so ein bisschen verwundert, weil der ja in den letzten Jahren unheimlich viele Probleme gerade mit seinem Putting hatte, dass er dann heute bogeyfrei blieb, war allerdings auch dem Putting geschuldet, denn das lief richtig gut.
Ja, und das ist halt auch so, dass er selbst es natürlich so auch weiß, woran es lag. Und dass er wusste, dass er sein Putting mal wieder irgendwie auf Vordermann bringen muss. Er war im Prinzip letzten Herbst schon ganz gut wieder dabei, hat 3-mal ein Top-10-Ergebnis erreicht. Und dann war es aber wieder irgendwie nix und war dann nur 92. im FedEx Cup in der Endwertung. Das kann eigentlich nicht sein Anspruch sein. Er ist mehrfacher Tourwinner. Und ja, und er hat dann auch wirklich abschließend das so analysiert, wie du es auch gerade gesagt hast, dass das wirklich sein schlechtestes Jahr in Bezug auf das Putten war. Und also seit er überhaupt auf der Tour ist. Und war da irgendwie statistisch auf Platz 125 in Strokes Gained Putting. Also das geht natürlich dann nicht gut. Und insofern, ja, er ist jetzt ein bisschen dazu zurückgekehrt, was er früher gemacht hat, also auch so Putting Drills. Das ist übrigens auch so eine Technik, ich weiß nicht, ich persönlich, nicht, dass ich da irgendwas mit zu tun hätte, leistungstechnisch, aber wenn ich trainiere, bin ich tatsächlich auch wahnsinnig gern immer wieder, also Putten ist so ein Ding, da kommt immer wieder was Neues, auch vielleicht vom Coach, so, ah, mach mal die und die Übung, aber es gibt so ein paar Drills, die man einfach immer wieder gerne macht und zu denen ich auch zurückkomme, die ich praktisch in meinem ersten Golfjahr zum Teil gelernt habe. Und er hat das wohl ähnlich gemacht und hat auch gesagt, okay, ich bin zu meinen alten Übungen zurück und hat da offensichtlich reüssiert. Und jetzt hat er wirklich da überhaupt keine Wünsche offen gelassen beim Putten und entsprechend hängt er jetzt da vorne rum im Leaderboard. Finde ich toll.
Manchmal ist es einfach eben wirklich im Golf nur Kopfsache, an irgendwas zurückerinnern, was funktioniert hat, sich damit wohlfühlen und irgendwie klappt es dann auch quasi nicht von alleine, aber schon fast wie von alleine. Bei Zach Johnson klappte es ähnlich gut und das, obwohl er bis Dienstag eigentlich noch rumgekränkelt hat. Seit Weihnachten hatte er sich mit Grippe und grippeähnlichen Symptomen rumgeschlagen. Erst seit Dienstag geht's ihm dann wirklich besser. Da scheint vielleicht auch die Bedingungen auf Hawaii, was das Wetter anbelangt, ihm sicherlich auch ein bisschen geholfen zu haben, denn die Sonne, die kam doch über den ganzen Tag raus. Es war schön warm dort in Honolulu und von daher Zach Johnson sicherlich deshalb auch mit auf dem Weg der Besserung, aber das hat man seinem Spiel dann auch wirklich angemerkt. Das ist auch wieder der Zach Johnson, wie wir ihn ja von großen Siegen, 12-facher Toursieger immerhin auf der PGA Tour kennen.
Ja, Johnson ist halt einfach in den letzten 2-3 Jahren so ein bisschen abgetaucht. Also wir alle erinnern uns an seinen Open-Sieg in St. Andrews 2015. Aber seither hat er halt nichts mehr gewonnen und ist da schon immer wieder in Erscheinung getreten in den oberen Bereichen des Leaderboards, aber hat jetzt nichts Spektakuläres gerissen. Und insofern, ja, ist es natürlich dann bitter, wenn du dann ausgerechnet in deiner Off-Time über Weihnachten dann dir so voll noch die Grippe abholst. Und das hat ja bei ihm dann nicht nur seine Tourplanung oder seine Wettkampfplanung dann zerschossen, sondern auch den Familienurlaub. Also die wollten ja praktisch mit der ganzen Familie dann da schon viel, viel früher dann nach Hawaii und auch noch ein bisschen sich erholen und Ferien machen. Das ging dann alles nicht, weil es ihm so schlecht ging, dass er wirklich jetzt erst völlig verspätet zu Oahu dann angereist ist und letztendlich auch wirklich erst seit letzten Samstag wieder einen Golfschläger in der Hand hat. Und auch das ging am Anfang nicht so doll. Also man hat das Gefühl, wenn man ihn so hört, dass er wirklich also noch mit Erkältung oder grippalem Infekt oder wie auch immer, da sich auf dem Golfplatz so ein bisschen warm gespielt hat oder auch gesund gespielt hat. Was auch immer er gemacht hat, also es muss wirklich, also er sagt selbst, der Samstag war ganz furchtbar und er hat 3 Stunden trainiert oder gespielt am Samstag auf dem Platz und 2 davon waren ihm zu viel, weil nach 1 Stunde ging es ihm schon schlecht. Mhm. Und insofern ist es schon bemerkenswert, dass er dann ein paar Tage später da mal über den Platz surft und die Spitzenposition erreicht. Also das, da lief irgendwas richtig gut für ihn und er scheint jetzt zumindest auch wieder gesund zu sein.
Kirk und Johnson also bei -7 oben an der Spitze, einen Schlag vor den geteilten Dritten, Vaughn Taylor, Kyle Stanley, Taylor Gotch und auch Brian Harman mischt wieder oben mit, der Außenseiter-Tipp vom Tournament of Champions von mir in der letzten Woche, also der fühlt sich auf Hawaii auch wirklich sichtlich wohl, eine 64 gespielt wie die 3 anderen, die eben auf dem geteilten dritten Platz liegen ebenfalls. Der Titelverteidiger Justin Thomas, der ja im letzten Jahr mit einer 59 eröffnet hatte, liegt momentan auf dem geteilten 20. Platz, also da ist er auch noch mit in Sichtweite zur Spitze. -3 momentan sein Score. Also kann auch noch ein bisschen was passieren an den nächsten Tagen. Aber Justin Thomas, der hatte ja noch die Wette laufen mit Kevin Kisner zusammen. Die hatten ja gewettet, Desiree, um den Ausgang des College-Football-Finals zwischen Alabama und, jetzt musst du mir helfen,
den Georgia Bulldogs.
Ganz genau. Jetzt ist Kevin Kisner Fan der Georgia Bulldogs und die Alabama-Jungs haben gewonnen, das Team von Justin Thomas. Und jetzt musste Kevin Kisner seine Wettschulden einlösen. Er musste nämlich im Trikot von Alabama spielen.
Ganz genau. Also die haben ausgemacht, wir hatten gestern schon angedeutet, worum es geht, dass es eben an der 17 dann der Fall sein wird, dass Kisner ein Alabama-Trikot, das ist so ein tiefes, weinrotes Trikot, mit der Nummer 16 drauf war, das in dem Fall anziehen muss. Und da hatte offensichtlich, also ich würde mal fast vermuten, dass das dann Dustin Thomas oder eben ein Untergebener von ihm so gebastelt hat. War natürlich nicht beflockt jetzt. Beziehungsweise es war beflockt und die haben aber oben drüber, haben sie dann eben Kissner noch draufgeklebt, so ein Schild, dass der Name auch noch drauf war. Und dann musste er also in diesem bösen Trikot dann die 17 spielen. Hat es aber tapfer übergestreift. Justin Thomas sagte natürlich, Kevin hat nie besser ausgesehen in einem Trikot als genau jetzt. Ich denke, Kevin Kissner sieht es anders, definitiv, aber er hat seine Wettschulden eingelöst. Hat auch prompt einen Bogey gespielt auf dem Loch, weil er dann spaßeshalber natürlich Justin Thomas angekreidet hat. Hat er auch gesagt, nee, alles gut, wir hatten Spaß. Und was halt dann immer wieder gut ist, ich meine, da kann man jetzt sagen, was machen die für Mätzchen oder sonst irgendwas. Erstens, ich find's lustig. Zweitens ist es ja so, dass da geht's natürlich auch schon wieder um Geld. Dieses Trikot wird jetzt versteigert werden. Und dadurch, dass eben Justin Thomas und Kevin Kissner beide unterschrieben haben, und das ja so prominent dann auch jetzt zutage trat in dieser Aktion, wird das wahrscheinlich auch richtig Geld bringen von irgendeinem flüssigen Golffan. Und das Ganze geht dann in die Stiftung von Kevin Kissner. Und insofern geht's also darum, damit dann auch wiederum Kindern zu helfen, die von der Stiftung dann eben begünstigt werden. Und das ist dann einfach schon, das reicht schon als Zweck. Das war einfach wirklich, erstens war es furchtbar lustig und zweitens hat es auch noch richtig gutes Geld gebracht. Noch nicht, aber wird gutes Geld bringen.
Da gehe ich von aus. Vielleicht könnt ihr ja auch mitsteigern. Einfach mal gucken auf der Webseite von Kevin Kissner. Wird man da sicherlich einiges zu finden und Social Media technisch wird man da sicherlich auch fündig, wenn man sich dafür interessiert. Das Trikot sieht eigentlich ganz gut aus. Hübsche rote Farbe, also ich finde, damit kann man laufen, auch wenn man jetzt vielleicht kein Fan
von... Weinrot, ja. Nicht rot. Weinrot.
Bordeaux.
Crimson.
Ah, okay.
Ja, da sind die Unterschiede, ne? Also Mode ist immer noch mein Thema,
das Malte. Stimmt. Ich halte mich da zurück. Haare und Mode, das ist deins.
Ja, okay.
Aber wir gucken dann eben golftechnisch einfach weiter, was im Leaderboard sich noch so zugetragen hat. Und da kommen wir natürlich an einem nicht vorbei. Aus deutscher Sicht selbstverständlich Stefan Jäger, geteilter 41. hat eine -2 gespielt. Desiree, wie würdest du seine Runde zusammenfassen?
Ich würde das mal als sehr, sehr gut bezeichnen. Zum einen kann er sich ja auf die Fahnen schreiben, deutlich besser als Jordan Spieth gespielt zu haben vom Resultat her. Seine Scorekarte ist unspektakulärer als die von Jordan Spieth. Er hat nämlich genau die Hälfte der Spieth-Birdies geschafft, nämlich nur 4, hat sich aber eben auch nur 2 Bogies geleistet. Und das finde ich in dem Fall auch speziell jetzt im Hinblick auf Stefan Jäger und seine Position als Neuling auf der Tour, finde ich das einen sehr, sehr guten Tag, weil es eine sehr, sehr gute Konstanz einfach zeigt. Also natürlich kannst du auf dem Course noch mehr Birdies spielen, das ist schon klar, aber er hat eben auch nicht den großen Ausrutscher nach unten. Ich meine nicht, dass ich jetzt irgendwie den anderen Spielern unbedingt einen Quadruple Bogey da irgendwie zurechnen wollen würde, aber Stefan Jäger hat es wirklich geschafft, da gut über die Runde zu kommen und ich würde mal behaupten, dass es möglicherweise auch noch besser wird jetzt mit fortlaufender Spieldauer auf dem Platz und vielleicht kann er sich dann noch ein bisschen besser einleben und entsprechend auch wirklich seine Leistung noch steigern. Der geteilte 41. ist, finde ich, jetzt völlig in Ordnung und die -2, da ist noch gar nichts kaputt, im Gegenteil. Und vielleicht kann er auch noch weiter nach vorne kommen. Zuzutrauen ist es ihm auf jeden Fall.
Wir behalten ihn natürlich im Auge, genauso wie das den Rest des Feldes bei der Sony Open auf Hawaii 2018. Besprechen das Ganze am Montag dann auch ganz ausführlich hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Und wenn ihr euch noch ein bisschen informieren wollt zu Stefan Jäger, haben wir einen kleinen Lese-Internet-Tipp für euch, blog.18birdies.com. Dort findet ihr ein ausführliches Porträt von Stefan Jäger. Alles, was ihn bisher in seiner Karriere so umgetrieben hat, was ihm gelungen ist, unter anderem eben auch die 58, die er 2016 bei der Ellie Mae Classic gespielt hat. Auch über die wird dort geschrieben von den Kollegen. Interessant, einfach mal reingucken, durchlesen und natürlich weiter Podcasts hier auf meinsportradio.de hören. Wir haben nämlich ja auch die anderen Events im Golfsport auch noch bei uns im Programm. European Tour bei der BMW SA Open. Da fassen wir die erste Runde zusammen. Da haben wir Interviews mit Brandon Grace und mit Chase Koepka, den beiden Führenden nach der ersten Runde zu bieten. Also findet ihr bei uns auf der Webseite auf meinsportradio.de, bei iTunes oder in unserer App für iOS und Android. Die gibt's kostenlos in den entsprechenden Stores und bietet euch nicht nur Golf, sondern auch vieles andere. Und bei uns gibt's auch noch mehr Golf hier heute an diesem Tag, denn wir gucken auch noch auf den Eurasia Cup. Und da gab's zum Start aus europäischer Sicht so eine kleine Überraschung, vielleicht eine kleine negative Überraschung. Dazu gleich mehr hier bei uns auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Ab dem 15. Januar täglich bei uns im Programm und als Podcast. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.